I feel delighted. Yesterday, I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted.
Und damit herzlich willkommen bei Folge Nummer 8 von Ungeschrieben, Umgeschrieben. Der Podcast, der Geschichten schreibt oder, nee, der Geschichte schreibt. Ich krieg's nicht mehr hin. Es ist weg. Es ist weg.
Der Podcast, der Geschichten neu schreibt oder neue Geschichten schreibt.
Ja, irgendwie so.
Weißt du, als unser Brain vom Podcast, solltest du das echt mal langsam drauf haben.
Ich hab nie behauptet, dass ich Brain habe.
Wir haben einstimmig abgeschlossen, dass du unser Brain bist. Dementsprechend erwarte ich echt einfach mehr von dir jetzt, Matze.
Aber erstmal muss man ja auch sagen, wir sind bei Folge 8. Das heißt, vor 2 Wochen habt ihr unsere Auswertungen erfahren und habt schon erfahren, wer denn die ersten 6 Folgen quasi jetzt in Führung liegt. Wir persönlich wissen das jetzt gerade noch nicht, deswegen können wir da noch gar nichts zu sagen, weil wir natürlich so ein bisschen Vorlauf haben zu den Folgen und wir können es noch nicht sagen, aber wir werden das garantiert auch noch mal kurz am Anfang einer Folge thematisieren, wenn wir es denn wissen. So. Aber wir sind im zweiten Rutsch, das heißt, wir sind bei den nächsten 6 Folgen die Themen, die ihr quasi schon mal gehört habt. Und zwar fangen wir jetzt wieder an mit dem Sequel, das niemals hätte sein dürfen. Und da hatte ich zum ersten Mal in diesem Podcast die Ehre, den Film auszusuchen. Ist doch so, ne? Das ist das erste Mal.
Ja.
Ja. Und zwar habe ich mir den großartigen, gigantischen, perfekten Film Speed 2 Cruise Control ausgesucht. Und habe euch damit sehr viel Freude bereitet, glaube ich.
Mir nicht, weil ich musste dazu Gott sei Dank nichts machen.
Aber du musstest ihn dir angucken.
Ja.
Aber bevor wir das machen, habe ich noch überlegt, wenn wir hier schon die ganze Zeit über Filme reden, habt ihr vielleicht irgendwie was ihr gerade geguckt habt, wo ihr sagt, da wollt ihr vielleicht so kurz 2, 3 Sätze zu erwähnen?
Ich möchte erstmal Hallo sagen. Hallo.
Ja, ach ja, genau. Bei mir sind natürlich meine wundervollen, heißgeliebten Co-Moderatoren Sapp und Manuel. Hallo.
Hi.
Ja, hi.
War ich wieder gewohnt unfreundlich.
Ja, wie kennst du dich anders am Brain?
Ja, Pinky.
Ey, finde ich nicht gut.
Nee, habt ihr irgendwas gesehen in letzter Zeit, wo ihr irgendwie was zu sagen könnt? Wollt?
Jetzt muss ich überlegen.
Fußballspiel oder so.
Das letzte, was ich geguckt habe, war The Conjuring 1 und 2.
Ja, habe ich auch immer noch nicht gesehen.
Ja, kannst du mal machen.
Bei mir ist es schon.
Dann kann ich dir jetzt nichts zu sagen.
Ich weiß, das ist ein spooky, spooky Film.
Irgendwas mit Geistern. Ja.
Ist das nicht sogar mit der Puppe?
Ja, genau, da die ja. Annabelle. Da gibt es ja dann auch noch so einen Film von.
Ja, genau.
Genau, ja. Es geht ja um die Warrens, das Ehepaar.
Ja, genau, die beiden Bescheißer, die Leute ausnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Ist tatsächlich ziemlich, ziemlich umstrittenes Ehepaar, die beiden. Aber die gibt's ja echt.
Ja, genau.
Wie haben sie dir gefallen?
Mir hat's gut gefallen. Der erste hat mir allerdings besser gefallen als der zweite.
Ist ja meistens so.
Ja. Wobei ich auch von jemand gehört habe, mit dem ich drüber gesprochen habe, der fand den zweiten besser. Da kommt die Nonne drin vor. Davon gibt es auch noch einen.
Ja, ja, genau.
Ja, genau.
Ein Spin-off, ja, ja.
Ja. Richtig.
Mann, ey, was hast du geguckt?
Da ich eigentlich eher Serien im Moment gucke, musste ich da gerade tatsächlich echt mal drüber nachdenken. Und zuletzt hatte ich noch gesehen den Film Old, der neue Film von M. Night Shyamalan, wo die an diesen Strand gehen und dann passiert altern. Da Dinge.
Die altern schnell, das ist ja, so viel kann man ja sagen, das ist ja,
ja, okay. Ja
nicht viel.
Fand ich okay, also irgendwie, ja, okay, einfach, da kann ich wirklich nicht mehr zu sagen. Ich hatte irgendwie mehr erwartet und das Ende war jetzt, oder der Klimax, fand ich jetzt auch irgendwie ein bisschen ernüchternd. Das war irgendwie so. War für mich irgendwie so konstant, so ein bisschen Spannung, aber jetzt nicht so am Ende, wo man sagt, boah, jetzt war es aber richtig geil.
Okay.
Also, ja, ansonsten bin ich, wie gesagt, im Moment nur am Serien eigentlich meistens gucken.
Was denn?
Gerade gucke ich die vorletzte Staffel von Brooklyn Nine-Nine. Die 7.
Ja,
Staffel.
Sehr schön. Das ist die Staffel, wo Amy schwanger ist oder noch schon das Kind hat.
Ja, danke für den Spoiler.
Gerne.
Das war nämlich beides noch nicht da.
Okay.
Gott verdammt, Matze, wirklich. Das kannst du doch nicht bringen.
Das ist doch überraschend.
Doch,
das ist doch überhaupt nicht.
Matze, ich weiß, es ist nicht sonderlich überraschend. Aber
nein, es geht gar nicht. Moment, ich hab's auch falsch gesagt. Es geht um die Schauspielerin. Weil die sieht nämlich plötzlich furchtbar, furchtbar dick aus. Und es wird nicht erklärt. Ja, es wird nicht erklärt, weil das ist ähnlich wie bei die Nanny, wo Cici Babcock plötzlich, ich sag's wie es ist, ultra fett ist, weil halt die Schauspielerin schwanger war und hochschwanger mitgespielt hat. Und alle halt sich drüber lustig machen, wie dick sie geworden ist und so. Und das ist bei Brooklyn Nine-Nine passiert das auch, weil sie sich alle über Amy lustig machen, wie dick sie geworden ist. Weil die Schauspielerin halt schwanger war.
Okay, nee, bis jetzt eigentlich nicht. Ich meine,
okay,
dass die Schauspielerin selbst dicker war, glaube ich, vierte Staffel oder sowas.
Ja, dann war sie schon mal schwanger, das ist richtig.
Keine Ahnung, aber jetzt ist jetzt zumindest nicht mal das Thema, aber hast dich nochmal gut gerettet. Wenn die allerdings diese Staffel schwanger wird, Matze, dann müssen wir mal ein ernsthaftes Gespräch führen.
Ja, wenn ihr so einen Podcast hört, Leute, da draußen, müsst ihr euch einstellen, dass ihr Spoiler kriegt.
Ja, aber nicht ich. Ich gehöre dazu, zum Podcast. Ganz wichtig, nicht Spoiler.
Zu einer Serienstaffel, die schon seit 2 Jahren her ist oder so.
Trotzdem.
gut, ist ja okay. Ich habe zum Beispiel gerade was geguckt, wo ich ohne Probleme spoilern kann. Der ist nämlich schon seit 50 Jahren raus. 1965 der Film Pine. Das ist der erste Film von Roman Polanski. Da geht es um eine Frau, die so ein bisschen apathisch ist, also so ein bisschen komisch, social awkward könnte man sagen, die dann aber irgendwie ein bisschen durchdreht und dann irgendwie Leute umbringt. Und ziemlich cooler Film, aber sehr, sehr seltsam anzugucken, weil man, wenn man gar nicht weiß, was passiert, ist das so, warum? Wird aber alles am Ende klar. Ist gar nicht schlecht. Also Roman Polanski, mal abgesehen von seiner persönlichen Seite, die Filme sind echt gut.
Habe ich nie gesehen. Sag du?
Nee, ich auch nicht. Mm-mm.
Nö. Ja, gut, jetzt haben wir natürlich einen Klassiker, den ihr jetzt beide gesehen habt, den wir heute besprechen wollen. Speed 2 Cruise Control. Der beste Film aller Zeiten. was wollt ihr dazu sagen?
Ich enthalte mich da komplett. Ich werde dazu gar nichts sagen.
Ich bin mir auch sehr unsicher, was ich dazu sagen möchte.
Weil also ich kann ja mal kurz das sagen, was Sandra Bullock über den Film gesagt hat. Die hat nämlich im Jahr 2000 gesagt, das ist der größte Haufen Scheiße, den sie je gemacht hat.
Na, dann schließe ich mich Sandra doch mal an.
Ja, ne?
Case closed.
Hat sie das
okay,
auf Deutsch weiter gesagt?
Also im Endeffekt kann man mal kurz auf die Geschichte eingehen. Es war halt, Speed 1 war gedacht als abschließender Film. Und der war ja auch super. Also ich finde den auch immer noch sehr gut gealtert. Ist ein durchaus echt ordentlicher Actionfilm mit coolen Schauspielern, also ne, mit Keanu Reeves auf jeden Fall, Sandra Bullock und noch so ein paar andere. Der war überraschend erfolgreich und dann hat das Studio halt mal wieder gesagt, ey Leute, wir müssen da einen zweiten Teil machen, weil da ist noch Geld zu holen. Und der Regisseur wollte das eigentlich nicht. Der hat gesagt, nee, er will auf gar keinen Fall einen zweiten Teil dazu machen, aber das Studio hat ihn gedrängt und da hatte er einen Traum. Ein Traum, wie ein riesiges Kreuzfahrtschiff in eine Inselstadt reinfährt. Quasi der Höhepunkt des Films, den hat er geträumt und darum hat er dann die Story geschrieben. Problem dabei war, Keanu Reeves hat gesagt, also den Scheiß könnt ihr alleine drehen. Der hat abgelehnt, kategorisch, bei diesem Film auch nur irgendwie beteiligt zu sein, weil das Skript so furchtbar war. Dann mussten sie den Film nochmal überarbeiten. Und dann kam Jason Patrick, der jetzt den neuen Jack spielt, den neuen Freund von Annie, also von Sandra Bullocks Charakter. Und der hat aber dann auch gesagt, ich mache das nur, wenn das Skript bis zum Film nochmal überarbeitet und verbessert wird. Habt ihr irgendwas davon gemerkt, dass da irgendwas verbessert wurde?
Weil ich weiß ja nicht, wie das vorher war.
Das Problem ist genau so. Denn als das Film begann, hat er festgestellt, das Drehbuch ist genau dasselbe. Die haben nichts verändert.
Ja.
Super, ne? Da hat sich der Traum einfach mal durchgesetzt.
Was man sagen muss, ist auch, dass Bullock eine großartige Performance abgelegt hat. Die hat nämlich unfassbare Thalassophobie, also Angst vor Meer. Und hat trotzdem auf diesem Dreh, auf diesem Schiff und nah am Wasser und hast du nicht gesehen gedreht. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Hintergrund dazu. Willem Dafoe als Bösewicht, katastrophal, völlig überdreht, völlig Szenen zerkauend. Die Story total dünn, der neue Jack irgendwie ziemlich unsympathisch. Sandra Bullock auch irgendwie nur noch so eine Witzfigur. Da ist ziemlich alles schief gegangen, was man schief machen kann an dem Film, ne?
Ja.
Wie gesagt, ich hatte gesagt, ich sag dazu gar nichts, weil das ist alles, was man dazu sagen kann. Das war. Nee, du triggerst schon wieder irgendwie, dass ich jetzt was dazu sage, weil es so schlecht war. Warte, da falle ich nicht drauf rein. Sag, du darfst ruhig sagen.
Ja, sag denn, sprich.
Ja. Ach so, ich. Ja, also ja, wie gesagt, ja, ich fand ihn furchtbar. Ich kann generell nicht so viel mit diesen Pseudo-Liebes-Action-Komödien. Also der war so am Anfang so auf total lustig gemacht und Sandra Bullock hat so dieses richtige Dummchen gespielt am Anfang und das war alles so, nein, es war so auf lustig getrimmt. Lustig war es nicht.
Nee, es war diese furchtbare Szene mit dem Autofahren, wo sie da den Führerschein
ja, genau, und so, genau, ne? genau.
Und dann kommt und dann, dieses...
Genau, ja. Dann diese Herleitung, dass sie ihren Führerschein irgendwie macht und durchfällt und dann aber mit dem Fahrlehrer fährt sie ja dann da irgendwie die Straße entlang, wo die gerade den Bösewicht, glaube ich, jagen, ne? Und dann entdeckt sie ja, dass ihr neuer Freund gar kein Cop ist, der einfach nur so am Strand herumläuft jeden Tag, 8 Stunden, sondern auch was Gefährliches macht. Es war echt, ja, es tat weh.
Es war wirklich schmerzhaft. Ja, und dann wie gesagt, Willem Dafoe, wie fandst du den so? Mm. Der Böse auf dem Schiff,
ja.
mit seinen Blutsaugern hier, mit seinem, wie heißen sie? Wie heißen die Viecher? Egal. Genau. Katastrophe auf jeden Fall.
Es war ja durchweg schlecht einfach. Ja.
Wie fandst du die Endszene, wie sie da in diese Stadt reintrümmern?
Es war halt so gedrillt auf Action. Ja.
Gut, okay. Kommen wir zu den Bewertungen des Films. Was schätzt ihr? IMDb. Wo steht der Film? Von 1,0 Punkte bis 10,0 geht es.
4?
Vielleicht 4, ja, hätte ich auch so gesagt.
Ja, 3,9.
Ja, wow, ja, gut. Alles klar. Diesmal gehen die zu den Euro an mich.
Ja, richtig. Rotten Tomatoes, prozentuale Freshness. Also wie viele Reviews waren positiv? Wie viel Prozent?
43.
Ich sag 23.
4.
4%.
Ja, und bei Metacritic sind wir bei 23. Also auch sehr, sehr schlecht. Und dann haben wir zu Teil 1, um einen Vergleich zu haben, IMDb 7,2%, 7,2 Punkte, Rotten Tomatoes 94%, 90% mehr als der zweite Teil. Und Metacritic 78. Und dann habe ich natürlich noch geguckt, was unsere lustigen TV-Zeitungen alle so sagen. Ich habe da die großartige TV Today. Humor 1 Punkt, Anspruch 0 Punkte, Action 3 Punkte, Spannung 1 Punkt, Erotik 0.
Ach, das ist ja, dann braucht man den Film gar nicht sehen. Wenn dann nicht mal
und dann sagen sie, pass auf, dann sagen sie, rauscht nur rasant und scheppernd vorbei. Wunderschön.
Ja.
Ja, wollen wir noch was sagen, bevor wir mit unseren Skripts anfangen, oder wollen wir direkt loslegen?
Das nee, muss
ja
warte.
Ich, glaube ich, diesmal.
Ja, ja, du musst anfangen.
Na gut.
Oder
ich hatte
darfst.
Einen Traum. Von einem Schiff, was in einem, nein. Also, mein Film ist natürlich eine Fortsetzung, und zwar eine direkte, und zwar eine richtige. Das heißt, wir haben als Schauspieler Jack Traven, Keanu Reeves, Annie Traven, Sandra Bullock, Jeff Daniels, spielt Harry. Das ist der Kollege aus dem ersten Teil, der bei der Explosion stirbt. Dann haben wir Alan Rickman, bekannt aus Stirb langsam, Harry Potter, Galaxy Quest, Robin Hood, der mit Kevin Costner, der spielt Gregory Farmer. Und dann haben wir noch Clancy Brown als neuen Schauspieler. Den kennt man aus Die Verurteilten. Habt ihr den gesehen, Die Verurteilten?
Ja.
Okay, erinnerst du, also Manuel, du erinnerst dich an den die Wache, die so brutal war?
Ja, klar.
Okay, hast du Starship Troopers gesehen?
Nein, das habe ich nicht gesehen. Okay.
Gut, das ist da, also in der Verurteilten ist er der Hauptwachmann, kann man sagen. Bei Starship Troopers ist es der Ausbilder im Camp. Und dann war er auch in der Mortal Kombat Serie, der großartigen, war er Raiden. Und der spielt Roderick Lowtown. Als Direktor habe ich John McTiernan, den kennt man von seinen erfolgreichen Filmen Stirb langsam 1 und 2, Jagd auf Roter Oktober, Last Action People und die Thomas Crown Affäre. Der Film beginnt mit einer Zusammenfassung der Ereignisse, während Rearview Mirror von Pearl Jam zu hören ist. Am Ende sehen wir die Explosion, die Harry getötet hat, gefolgt von einem harten Schnitt zu Jack Traven, der Protagonist aus Teil 1, der aus seinem Bett hochschreckt. Wir erfahren, dass Jack nicht mehr beim Bombenkommando arbeitet. Er hat seinen Job komplett aufgegeben. Er hat Annie geheiratet und die beiden leben zusammen. Jack arbeitet mittlerweile als Eventbetreuer für Extremevents. Bungee-Jumping von Bankgebäuden, Rodeo, Rennwagen und Sportmotorradfahren, Quadrennen über Sprungschanzen, alles, was einem einen Adrenalinschub gibt. Jack organisiert es. Annie arbeitet wieder als Fahrlehrerin und wir sehen, wie sie in einem Bus sitzt, der dem aus dem ersten Teil ähnelt. Sie bringt gerade eine junge Frau das Fahren des Busses bei. Sie schaut ein wenig verträumt. Und wenn eine Bombe in ihrem Bus ist, hoffen sie, dass die Straße nicht plötzlich endet. Die junge Frau schaut auf Annie. Kommt sowas öfter vor? Jack und Annie treffen sich abends in einem Restaurant. Während Annie ein wenig verwirrt wirkt, ist Jack relativ schnell gelangweilt. Man merkt, dass Jack die extrem spannende Arbeit als Bombenexperte fehlt. Auch Annie merkt, dass etwas nicht richtig ist. Jack, ist irgendwas? Nein, sag's nicht, du vermisst schon wieder deinen Bombenjob. Aber Jack, du weißt, was wir besprochen haben. Jack schaut ein wenig traurig lächelnd zu seiner Frau. Ja, Annie, ein Mann, der jeden Tag sein Leben so sinnlos aufs Spiel setzt, sollte kein Vater werden. Annie greift über den Tisch nach der Hand von Jack. So ist es. Wir wollen beide eine Familie. Das fordert nun mal Opfer. Von uns beiden. Du weißt auch, dass ich meinen Job liebe. Ich gebe auch etwas auf, Jack. Aber ich habe etwas. Eine Überraschung. Sie zieht einen Umschlag aus der Handtasche und schiebt ihn über den Tisch. Jack zieht eine Broschüre hervor. Jack schaut Annie verwirrt an. Ein Freizeitpark? Warum ein Freizeitpark? Annie lacht. Ein Wochenende in einem Freizeitpark. Ich will dir zeigen, dass man auch Spaß haben kann, ohne sein Leben zu riskieren. Jack lacht auch und küsst Annie dann. Wir sehen diverse Szenen, wie Annie und Jack packen, losfahren, im Park ankommen und so weiter. Sie checken in ein Parkhotel ein, gehen in den Park. Man sieht, wie sie ein paar Fahrgeschäfte fahren und Junkfood essen, lachen und die Zeit miteinander genießen. Da ich aber keine Lust habe zu beschreiben, wie die beiden Karussell fahren, sei das alles mal hier zusammengefasst. Als die Szene wechselt, sehen wir zwei Männer in Mechanikerbekleidung. Das sind Rickman und Brown. Sie tragen beide Sonnenbrillen und Sporttaschen mit sich. Sie gehen vorbei an einigen Fahrgeschäften und biegen, nachdem sie sich sicher sind, dass ihnen niemand folgt, in einen unbelichteten Teil des Parks. Sie betreten eine Art Wartungsbereich, gehen ein paar Treppen nach oben und kommen an eine Tür, auf der Sicherheit und Überwachung steht. Sie stellen, fast schon mechanisch, ihre Taschen auf den Boden, öffnen sie und ziehen jeweils eine Pistole mit Schalldämpfer hervor. Sie öffnen die Tür, stürmen herein und ohne auch nur etwas zu sagen, erschießen sie die anwesenden Mitarbeiter. Während der ältere, schwarzhaarige sich einen Schreibtisch setzt, räumt der Größere die Leichen weg und holt zwei Kisten aus der Tasche. Beide bringt er an der Tür außen an. Man kann sehen, dass es Kameras sind. Der Mann am Schreibtisch spricht, ohne seinen Blick vom Bildschirm zu nehmen. Okay, die Kameras laufen, Roderick. Wir haben 2 Minuten, bevor wir in Phase 1 gehen. Ich habe die Kontrolle über die Lautsprecher und Bildschirme schon durchgeschleift an den Boss. Du sorgst dafür, dass hier keiner reinkommt, verstanden? Der große Mann holt eine AK aus seiner Tasche, lädt diese durch und nickt dem anderen Mann zu. Keine Sorge, Gregory, hier wird keiner reinkommen. Wir schalten erneut um zu Jack und Annie. Sie stehen an einer Achterbahn. Habe ich dir zu viel versprochen, Jack? Dieser Park ist wirklich großartig. Jack grinst breit. Ja, du hast recht, Annie. Dieser Park ist wirklich cool. Ich bin definitiv entspannter, als ich es je erwartet habe. Danke dafür. Jack nimmt Annie in seine Arme. Okay, hör mal, Jack. Ich weiß, du liebst deinen Job. Und ich danke dir, dass du die Bomben-Profi-Arbeit für mich aufgegeben hast. Aber ich habe trotzdem Angst um dich. Jack lässt sie los, dreht sich von ihr weg und sieht nun grimmig und deprimiert aus. Ja, Annie, das haben wir auch schon so oft besprochen. Ich fürchte, der Job ist das Einzige, womit ich meine Albträume irgendwie unter Kontrolle halten kann. Ich weiß, du willst mich zu Hause haben, aber ich habe Angst, dass es meine letzte Kontrolle zerstören würde. Ich weiß, das klingt verrückt, aber was soll ich tun? Annie tritt grinsend näher. Ich weiß, womit ich dich überzeugen kann. Weißt du, ich... Bevor Annie den Satz beenden kann, hören wir einen gigantischen Knall. Eine Explosion. Die Kamera zeigt uns, dass ein Stück der Achterbahngleise fehlt. Eine Bombe hat eine Lücke in die Gleise gesprengt. Wir sehen, wie die Leute in der Achterbahn völlig panisch versuchen, aus den Gurten zu kommen, doch zu spät. Wir sehen, wie Annie und Jack sehen, wie die Achterbahn entgleist und in alle Richtungen davonfliegt. Die Waggons treffen Gebäude und Leute, die auf den Wegen sind. Panik bricht aus. Jack, der solche Situationen kennt, reagiert und zerrt Annie in Sicherheit. In einem Nebenweg sieht man, wie Leute schreiend durch die Gegend rennen, sich gegenseitig umschubsen. Annie und Jack schauen das Ganze schockiert an. Was passiert hier, Jack? Jack schüttelt nur den Kopf. Ich vermute, dass hier jemand mit einer Bombe die Gleise in die Luft gejagt hat. Warum? Keine Ahnung. Wir sehen plötzlich die Monitore im Park anschalten. Wir sehen eine Person, die uns den Rücken zugewandt hat. Jack schaut verwundert auf das Bild. Die Person dreht sich um. Es ist sein alter Partner Harry. Sehr geehrte Gäste, ich entschuldige mich bei Ihnen für die Unannehmlichkeiten. Ich habe ein paar... Was? Moment. Er hat einige schwere Narben im Gesicht. Ich habe ein paar Dinge, die ich von Ihnen erbitten muss, um weitere Probleme für Sie zu verhindern. Er erklärt, dass keine Polizei in den Park darf. Weiterhin sollen die Menschen ruhig bleiben, dann passiert ihnen nichts. Er fordert 20 Millionen US-Dollar und einen gepanzerten Wagen als Fluchtwagen. Sein Blick wird etwas verrückt plötzlich. Oh, und ich bitte um die Mithilfe bei der Suche dieses Mannes. Bringt ihn zu mir, lebend. Den Rest erledige ich. Und er hält ein Foto von Jack in die Kamera. Sollten diese Forderungen nicht erfüllt werden, zünde ich alle 30 Minuten eine weitere Bombe. Und jede wird mehr Leben kosten. Jacks Blick wird wütend. Er packt Annie an der Hand. Wir müssen ihn finden, bevor hier noch mehr passiert. Dann rennt er los. Wir sehen die beiden Männer im Sicherheitsraum. Phase 1 ist damit abgeschlossen, sagt Gregory. Roderick schultert die AK und öffnet die Tür. Harry kommt herein und umarmt beide Männer. Ich danke euch, Freunde. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Wo sind die anderen? Roderick ist es, der antwortet. Wie geplant, verteilt über den Park. 20 Mann. Wir haben alle über Kameras gesehen. Sie halten die Augen offen nach Jack und Annie. Harry setzt sich auf einen Stuhl und blickt auf einen Monitor. Da ist er, mit seiner Busfahrerin. Wohin rennen die? Gregory schaut ihn kurz über die Schulter. Sie sind nahe der Geisterbahn. Wahrscheinlich wollen sie sich da verstecken. Sehr gut. Schick die beiden Jungs aus dem Bereich rein. Sie sollen ihn aber am Leben lassen. Gregory dreht sich zu Harry. Und was ist mit der Frau? Harry winkt genervt ab. Mir egal, bringt sie um, wenn ihr wollt. Jack und Annie rennen tatsächlich in das Geisterlaufhaus. Es gibt ein paar Szenen, in denen Annie sich vor Figuren erschreckt und laut aufschreit. Jack führt sie aber unbeirrt weiter. Als sie um eine Ecke gehen, stehen plötzlich die beiden Wachen vor ihnen. Jack reagiert unglaublich schnell, als die beiden ihre Waffen ziehen. In einer Prügelei schafft er es, die beiden Männer zu besiegen und sie zu erschießen. Ein Monitor schaltet sich an, auf dem erneut Harry zu sehen ist. Jack, du ignorantes Stück Scheiße! Ich hatte gehofft, dass du einmal der klügere Mann bist und aufgibst, bevor Leute sterben. Aber nein, natürlich hat der große Held mal wieder die Chance genutzt, um zu zeigen, was er drauf hat. Harry, was soll das Theater? Ich dachte, du bist tot. Ich war auf deiner Beerdigung. Ich habe für dich gesprochen. Ich habe den Kerl damals verfolgt, weil ich Rache nehmen wollte. Für dich! Harry lacht. Nein, ich bin nicht tot. Die Bombe hat mein Team getötet. Irgendwie hatte ich aber Glück und das Ganze überlebt. Natürlich bin ich kein Unterwäschemodel mehr, wie du es bist. Aber du warst derjenige, der mich so schnell zum schnellen Handeln gebracht hat. Für was? Wie viele Leute waren im Bus? 10? 12? Und mein Team waren 16 Männer. Alle tot, damit ihr überleben könnt. Du bist ein egoistisches Stück Scheiße, nicht mehr. Jack greift sich an die Stirn. Was willst du von mir? Und warum ziehst du Annie mit rein? Harry lacht erneut. Oh, Jackie Boy, wir werden ein wenig Spaß haben. Mal sehen, ob du bereit bist, Opfer zu bringen. In diesem Park sind 5 Bomben versteckt. Wenn du sie findest, werden du und deine Mrs. Sunshine hier den morgigen Tag vielleicht noch erleben. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Die folgenden Szenen sind Actionsequenzen. Harry lässt die beiden auf einer Achterbahn klettern, die dann auch noch gestartet wird, um eine Bombe zu entschärfen. Eine zweite Bombe ist in der höchsten Kabine eines Riesenrads. Hier kämpft Jack zusätzlich gegen 3 der Wachen. Die dritte Bombe ist im Inneren eines Betreuungszentrums. Ein weiterer Kampf gegen eine Handvoll Wachen inklusive. Harry sitzt zusammengeknickt in seinem Stuhl. Verdammt, Gregory, Roderick, wieso sind unsere Männer so unfähig? Ich will den Kerl hier sehen. Ich will ihm persönlich eine Granate in seinen Arsch schieben. Ist das so schwer? Roderick wirft Gregory seine AK zu und holt eine weitere aus seiner Tasche. Ich kümmere mich drum. Ich werde ihn bei der Bombe im Rafting stellen. Schaltet das Wasser ab. Lass ihn da hineinklettern. Ich erledige die Alte und schaffe ihn hierher. Wir sehen, wie Annie und Jack die nächste Bombenposition bekommen beim Rafting. Dort angekommen stellen sie fest, dass das Wasser abgestellt ist. Jack beginnt mit Annie das falsche Gebirge zu erklettern. Plötzlich beginnen Schüsse. Jack drückt Annie an eine Wand. Du wartest hier, ich erledige das. Jack klettert trotz Beschuss weiter. Er bekommt nicht mit, dass Annie plötzlich von einer weiteren Wache angegriffen wird. Er beginnt sie zu erwürgen. Doch Annie kann sich wehren. Sie schlägt dem Goon die Waffe aus der Hand und versucht selbst ranzukommen. Als sie es schafft, zieht sie nach hinten, schließt ihre Augen und erschießt die Wache. Sie steht auf, greift sich an den Bauch. Ich hoffe, dir geht es gut da drin. Ich versuche alles, um dich sicher zu halten. Jack erreicht derweilen die Plattform, von der er beschossen wurde. Er schafft es, so dort hochzukommen, dass ihn Roderick nicht treffen kann. Er brüllt ihm in einer Nachladepause zu. Ich hoffe, es lohnt sich, für einen völlig verrückten Mörder zu arbeiten. Bezahlung werdet ihr für diesen Job ja wohl nicht bekommen. Roderick schickt ein paar Schüsse auf den von Deckung zu Deckung hechtenden Jack. Oh, du hast gar keine Ahnung. Dieses ganze Theater, das ist doch nur Show. Smoke and Mirrors. Wir wollen nur, dass alle denken, wir sind verrückt. Jack duckt sich hinter einem Stein. Was soll das Gequatsche? Was wollt ihr denn sonst? Gold aus der Piratenshow? Roderick lacht überheblich. Ach, du bist so dumm, Jack. Natürlich geht es um Geld. Wir nehmen die Tageseinnahmen, alle Kassen, alles an Geld, was hier ist. Bei so einem Park rund 2 Millionen. Dann rauben wir noch alle Gäste aus. Läuft gerade jetzt nebenbei, ehrlich gesagt, nochmal sicherlich 1 Million. Und dann fordern wir noch Lösegeld, 10 Millionen. Nicht schlecht für einen Tag Arbeit. Jack springt über den Stein, als er hört, wie Roderick erneut nachlädt. Ein Faustkampf bricht aus. Roderick ist aufgrund seiner Körpergröße und Kraft deutlich überlegen. Aber Jack kann am Ende mit seinem Geschick den schlimmsten Schlägen ausweichen und Roderick töten. Wir sehen erneut, wie Harry im Kontrollzentrum auf die Monitore starrt. Er sieht, wie Roderick stirbt. Er ballt seine Fäuste und haut auf den Tisch. Gregory zuckt zusammen. Habe ich ganz furchtbar gewählt. Gregory zuckt zusammen. Verdammt nochmal, Jack. Du verdammter Mistkerl. Ich werde dich ausweiden und du wirst zusehen, wie ich dich mit deinem eigenen Darm erwürge. Gregory, ich gehe da raus. Schick Jack und seine billige Busschlampe zum Riesenrad. Ich warte da auf ihn. Gregory sagt nichts, während Harry sich seine AK schnappt und wütend aus dem Raum stirbt. Wir sehen, wie Jack und Annie in einem Wartungstunnel sitzen. Weißt du, Annie, ich habe seit damals immer wieder Vorwürfe gehabt. Ich habe immer wieder gedacht, ich hätte Harrys Tod verursacht und den Tod seiner Männer. Ich hatte Albträume, ich hatte Selbstzweifel. Mein Job, die sich selbst in Todesgefahren stürzen, ist nichts anderes, als mich meinem Schicksal zu ergeben. Deshalb habe ich auch... Annie, ich liebe dich. Es tut mir leid. Ich werde alles ändern. Ich werde alles tun, dass wir hier lebend rauskommen. Und dann, Annie legt ihre Finger auf Jacks Mund, ich liebe dich auch. Ein Monitor in ihrer Nähe geht an. Verdammt, Jack. Harry ist durchgedreht. Ich weiß, du kennst mich nicht. Ich bin Gregory Farmer. Ich habe mit Harry im Untergrund gelebt nach der Explosion. Ich habe ihm geholfen, euch zu stalken. Aber er geht zu weit. Er will den eigentlich... Der eigentliche Plan ist ihm egal. Er will nur noch deinen Tod. Ich kann dir nicht viel helfen, aber Harry wird euch eine Falle stellen, beim Riesenrad. Er wird dort auf dich warten, oben in einer Kapsel. Er hat eine Waffe und wird dich abknallen. Pass auf dich auf. Es tut mir leid. Der Monitor geht wieder aus. Wir sehen, wie Jack und Annie beim Riesenrad ankommen. Jack bittet Annie, in Sicherheit zu gehen und beginnt auf das Riesenrad zu klettern. Nachdem er etwa die Hälfte des Riesenrades erklommen hat, springt plötzlich Gregory hervor. In seiner Hand eine Pistole. Mit der anderen schiebt er Annie vor sich her. In einer Kabine oben erscheint Harry. Jack, mein bester Freund. Schön, dass du gekommen bist. Immer noch vorhersehbar wie ein Stück Brot und naiv wie ein Amish. Jack hält inne. Er weiß offensichtlich nicht, was er tun soll. Harry, all die Zeit. Seit 2 Jahren laufe ich dir hinterher. Jeden Schritt habe ich verfolgt und auf eine Chance gewartet. Dann bucht deine Busfahrerin einen Ausflug in einen Freizeitpark. Endlich konnte ich 2 Dinge verbinden. Geld und Rache. Aber nein, Jack muss dazwischen funken. Er schießt ein paar Salven in Jacks Richtung, der sich mit wagemutigen Sprüngen in Sicherheit bringen muss. Aber egal, Geld ist heute nicht mehr wichtig. Geld bekomme ich auch auf andere Art und Weise. Aber ich muss heute ein Ende unter meine Vergangenheit setzen. Und dieses Ende ist dein Ende. Also, Jackie, bitte, deine Entscheidung. Entweder du lässt dich von mir abknallen oder Gregory da unten wird deine Freundin erschießen. Was darf es sein? Schieß auf die Geisel? Du mieses Schwein, was ist nur aus dir geworden? Annie, es tut mir leid, aber wenn das die einzige Chance ist, die wir haben, er wirft Annie ein kaum merkbares Nicken zu. In diesem Moment zieht sie die Hand von Greg in ihren Mund und beißt so stark hinein, dass Blut spritzt. Jack nutzt die Chance und klettert weiter nach oben, während Annie Gregory die Waffe entreißt und ihm in den Kopf schießt. Sie zielt auf Harry, der sich gefangen hat. Bevor Harry schießen kann, schießt Annie ihm die Waffe aus der Hand, die lautstark nach unten klackert und unten einen Hebel betätigt. Das Riesenrad setzt sich in Bewegung. Es folgt eine Jagd über das laufende Riesenrad. Jack holt Harry ein und dieser fällt nach einer kurzen Prügelei vom Dach einer Kabine, kann sich aber an einer Tür der darunterliegenden festhalten und hochziehen. Jack holt erneut auf und schafft es, Harry auf den Boden zu drücken. Harry, hör auf! Ich will dir helfen! Irgendetwas ist mit dir schiefgelaufen! Ich will meinen Freund zurück! Wenn du dich behandeln lässt, wirst du sicher in ein normales Gefängnis kommen! Harry, ich bitte dich! Harry dreht nur den Kopf weg. Ich weiß, Harry, es tut mir leid! Und er reißt sein Bein hoch, sodass Jack in eine empfindliche Stelle getroffen wird. Er geht nun seinerseits zu Boden. Harry stellt sich über ihn. Jackie, Harry ist tot. Du hast ihn umgebracht. Ich bin nur der fleischgewordene Albtraum der Rache. Mir egal, was hier noch passiert, solange du nur endlich stirbst. Harry stellt sich über den wehrlosen Jack. Er hebt seinen Stiefel und will ihm ins Gesicht treten, als man plötzlich sieht, wie ein Loch sich in seiner Stirn formt. Er kippt um und man sieht Annie, wie sie mit der AK zielt. Sie lässt die Waffe fallen und rennt zu Jack und hilft ihm hoch. Danke, Annie. Wow, du hast wirklich gelernt, dich selbst zu verteidigen. Verdammt, ich hatte gehofft, ich kann ihn retten. Annie umarmt ihn. Ich weiß, Jack, ich bin froh, dass du noch lebst. Ich bin froh, dass wir 2 das hoffentlich endlich hinter uns lassen können. Für uns 3. Jack schaut sie verwirrt an. Du meinst, wir. Annie nickt. Sie küssen sich, die Kamera fährt heraus und zeigt Polizeiautos, die in den Park fahren. Ende.
Schön.
Ja.
Ja.
Ich höre.
Achso, ich dachte...
Ja. Ich würde sagen, ich mache, weil du musst ja gleich nochmal vorlesen, dann gebe ich da auch nochmal meinen Kommentar zu. Dann bin ich quasi jetzt der Kommentator. Ich fand's cool, dass sein alter Kumpel der neue Bösewicht geworden ist. Dass du das so aufgebaut hast, dass es quasi ein doppeltes Spiel gewesen ist mit diesem, die Einnahmen, die er alle bekommt, dass das eigentlich auch Teil seines Plans war, dass er mehrere Schichten quasi hatte und dass dann, ich habe das nicht ganz verstanden, war das eine doppelte Finte, das mit diesem Untertan, der ihm der Jack erst geholfen hat?
Ja.
Und dann war die Hilfe, okay, das fand ich ziemlich cool, weil erst dachte ich mir, aha, da fällt jemanden in den Rücken. Was auch plausibel erklärt worden war. Und dann direkt darauf merkt man, oh, das war die Finte, war eine Finte. Und das fand ich ganz nett. Hast du den coolen Trick da einfallen lassen. Und allgemein fand ich, das klang einfach wie ein echt unterhaltsamer, klassischer 90er-Jahre-Action-Movie, den ich mir echt so angucken würde. Das ist einfach so ein Film, da kann man die hier so aufmachen und sich einfach schön an den Farben und den Bildern freuen. Und
das war auch so ein bisschen der Plan, weil ich wollte jetzt keine epische Story da irgendwie draus machen aus einem Actionfilm. Die sitzen im Bus und da ist eine Bombe drunter. Die Story ist beim ersten Teil eigentlich auch relativ dünn und relativ schnell erzählt. Es geht halt wirklich um die Bilder, die Situation und so weiter.
Ja.
Deswegen ist vielleicht auch meine Story so ein bisschen dünn, aber das ist durchaus, soll ja auch zum ersten Teil passen.
Ja, das passt auch. Und gut fand ich auch noch die Granate in den Arsch stecken. Das war
witzig. Es hat mir auch gefallen.
Ja, das war wieder klasse.
Schön, danke.
Ja, soll ich was dazu sagen? Machen wir das nochmal zum Schluss oder? Nee,
sag ruhig jetzt und dann.
Okay, also ich fand es mega, dass es im Freizeitpark war. Ich habe es richtig gefühlt. Ich war in Gedanken auch so unterwegs auf den Fahrgeschäften. Ja, wie Manuel schon sagt, so ein richtig schöner klassischer Actionfilm. Auch, dass der Harry da jetzt halt der Böse war, wobei ich mit Harry immer das Problem hatte, das ist doch der gleiche Schauspieler wie bei Dumm und Dümmer, ne?
Korrekt.
Und ich muss dann immer, dann wenn er dann sowas Gemeines sagt, was aber so ein bisschen was Lustiges hat, wie mit der Granate in den Arsch, dann muss ich immer an seine Rolle bei Dumm und Dümmer denken. Aber,
das ist Jeff Daniels, ja. Das ist auch, ja. Ich finde auch, der ist furchtbar fehlbesetzt im ersten Teil.
Ja. Aber ja, mir hat es gut gefallen. Mit Happy End fand ich auch gut. Und wie gesagt, einfach der ja, Ort genau des so ein Geschehens.
Cheesy Ending wie im ersten Teil.
Ja, der Ort des Geschehens hat mir natürlich sehr zugesagt, muss ich sagen. Ja.
Schön, dankeschön.
Ja, ja, sag, du bist auch, aber auch ununterbrochen in irgendwelchen Freizeitparks, habe ich so das Gefühl.
Ja, das ist mein Leben.
Vielleicht solltest du zum Bombenkommando.
Nein! Direkt drauf gehen.
Ich will noch erzählen, wie ich denn auf die Idee kam mit dem Freizeitpark. Zum Ersten, weil Zapp halt ständig in Freizeitparks ist, kam mir die Idee tatsächlich. Und zum Anderen gibt es noch den YouTuber Let's Game It Out, heißt der. Und der hat in dem Spiel Rollercoaster World, heißt es, glaube ich, oder Park World, irgendwie so, wo man halt so einen Freizeitpark bauen kann, hat er so eine Stelle eingebaut, wo die Achterbahn einfach auf die Leute runterfällt. Immer wieder. Und die Leute dann durch die Gegend kegelt. Und dann hat er das noch ausgebaut mit Zielscheibe, wo er dann die Leute durch die Gegend schießt und so. Und da kam mir die Idee, das wäre eigentlich eine ganz coole Szene für so einen Film, wenn halt so eine Achterbahn explodiert und da alles durch die Gegend fliegt und so. Ne? Das kann man auch entsprechend unblutig machen, indem man halt nur aus der Ferne sieht, wie die Teile da irgendwo reinfliegen. Das ist zwar im Kopf dann zwar heftig, aber man sieht eigentlich gar nicht viel. Ne? Also
ja.
Von daher, ja.
Ja.
Also Zapp ist schuld.
Ja. Wie immer.
Ich hab so gedacht, oh Mann, ich kann nie wieder beruhigt Achterbahn fahren.
Also so viele Bombenattentate im Freizeitpark gibt's, glaube ich, nicht.
Ja.
Nee. Wenn, dann muss knallen. Gut, ja, dann gut. Sind wir gespannt auf Zapp 2 Zapp Control.
Die uns ja schon seit Wochen angeteased hat.
Okay, ich möchte jetzt nach Matzes Vorlage erstmal sagen, wer mit einem ähnlich guten Action-Movie hier in den Startlöchern steht, bei dem entschuldige ich mich jetzt schon. Und ich muss mir kurz so einen Schluck Mut antrinken. Moment. So.
Mit dem echten guten Appleboy.
Genau. Also Speed 2. Wir sehen eine Familie im Westen Amerikas. Die Familie besteht aus 7 Mitgliedern. Vater, Mutter, 3 Söhne und 2 Töchter. Die Familie sitzt am Esstisch. Das Esszimmer ist sehr spartanisch eingerichtet. Der Esstisch ist aus einfachem, hellen Holz, ebenso die Stühle. Diese haben auch keine Sitzpolster. Die Mutter trägt ein beiges, gestricktes Wollkleid und eine dicke, graue Strumpfhose. An den Füßen hat sie Birkenstocktreter. Die 2 Töchter, die übrigens 14 und 16 Jahre alt sind, tragen das gleiche Outfit wie die Mutter. Alle Frauen haben einen Nacken gebundenen Zopf und tragen weder Schmuck noch Make-up. Der Vater hat eine braune Leinenhose und ein weißes T-Shirt an. Die Hose wird mit schwarzen Hosenträgern gehalten. Das Outfit der drei Söhne, die übrigens 21, 18 und 12 sind, unterscheidet sich nur in der Farbe der Hosen von ihrem Vater. Auf dem Esstisch steht ein großer Topf mit Rindfleischsuppe. Neben dem Topf liegt ein Brettchen, auf dem einige Brotscheiben liegen. An der Wand hängt ein Kruzifix und ein Rosenkranz. Die Familie schließt die Augen und faltet die Hände zum Gebet. Gerade als der Vater Luft holt, um zum Gebet anzusetzen, wird die Haustür eingetreten. Ein Dutzend SWAT-Männer betreten das Esszimmer und zielen mit ihren Waffen auf die Familienmitglieder. Erschrocken reißt die Mutter die Augen auf und schaut ihren Mann fragend an. Der Vater fängt sich und stellt dem Einsatzkommando eine Frage. Gar keine Frage. Er sagt was zu ihnen, so genau. Meine Herren, ich glaube, Sie sind im falschen Haus. Wir sind nur friedliche Christen, die in Ruhe zusammen essen wollen. Die Männer schauen sich gegenseitig an, nehmen die Waffen runter. Dann zuckt der Truppenführer mit seinen Schultern und sagt, oh Mann, das tut uns wirklich leid. Das ist jetzt schon das dritte Mal diese Woche, dass wir uns im Haus geirrt haben. Dann zu seinen Männern gewandt, Mensch, Jungs, das muss besser werden, so kann es nicht weitergehen. Gemurmel in der Truppe. Entschuldigen Sie bitte die Unterbrechung, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Männer, Rückzug. Das SWAT-Team zieht sich aus dem Haus zurück. Vor dem Haus ertönt das Klingeln eines Telefons. Der Truppenführer zieht sein Handy aus der Hosentasche. Ja, hier SWAT, Einheit 11B. Alles klar, Sir, wir sind auf dem Weg. Jungs, wir müssen sofort ins Hauptquartier. Es gibt einen neuen Auftrag für uns. Wir sehen jetzt, wie das SWAT-Team in einer Art Konferenzraum sitzt. Als die Tür aufgeht, kommen zwei großgewachsene Männer und eine Frau in schwarzen Anzügen in den Raum. Sofort sind die Männer vom SWAT-Team still und schauen die drei gespannt an. Dann eröffnet der Ältere der beiden Anzugmänner das Wort. Meine Herrschaften, ich freue mich, dass Sie sich so schnell im Hauptquartier eingefunden haben. Und noch mehr freue ich mich, Ihnen von der einmaligen Möglichkeit zu berichten, die Ihnen bevorsteht. Aufgeregtes Gemurmel ist von den Männern der SWAT-Einheit 11B zu hören. Dann räuspert sich die Frau laut, um sich Gehör zu verschaffen. Das Gemurmel hört schlagartig auf und alle Blicke wenden sich der Frau zu. Meine Herren, es geht um ein Projekt von nationaler Sicherheit. Wir haben heute Morgen einen Anruf aus Washington erhalten. Und zwar ist das Leben unseres Präsidenten Mr. Harrison Ford in Gefahr. Ein unbekannter Anrufer hat eine Bedingung aufgestellt, unter der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Mr. Harrison Ford, nichts geschieht. Wir sind nach kurzer Besprechung zu dem Entschluss gekommen, dass Sie das einzige Team sind, das dieser Aufgabe gewachsen ist. Die Frau legt eine kurze Kunstpause hin und atmet tief ein und wieder aus, bevor sie fortfährt. Und zwar werde ich Ihnen jetzt zuallererst eine wichtige Frage stellen. Und bitte konzentrieren Sie sich, meine Herren. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass Sie zum Schutz unseres Präsidenten Mr. Harrison Ford diese Frage richtig beantworten. Sie schaut noch einmal jedem Einzelnen fest in die Augen. Warum, meine Herren, trinken Mäuse keinen Alkohol? Der Teamleiter des SWAT-Teams 11B winkt seine Männer zusammen. Die stecken die Köpfe zusammen und man hört nur Wortfetzen und unverständliches Gemurmel. Dann, nach einer kurzen Zeit, hebt der Teamleiter den Kopf und schaut die beiden Männer und die Frau an. Mr. Fixie, Mr. Hart, Mrs. Double Trouble, wir sind einstimmig zu einer Lösung gekommen. Mäuse trinken kein Alkohol, weil sie Angst vor dem Kater haben. Wir sehen, wie die Männer des SWAT-Teams nervös von einem Bein auf das andere treten und die Reaktion der drei Vorgesetzten abwarten. Die drei Vorgesetzten, Fixie, Hart und Double Trouble, schauen sich kurz an und drehen sich dann mit ernster Miene zum SWAT-Team. Herzlichen Glückwunsch, Team 11B. Sie haben sich soeben für die äußerst wichtige Mission zum Schutz unseres Präsidenten Mr. Harrison Ford qualifiziert. Aufgeregtes Gemurmel macht sich im SWAT-Team bemerkbar. Dann meldet sich der Leiter des SWAT-Teams. Was soll das für eine Mission sein? Nun, sagt einer der Männer. Es ist so, dass ein bisher unbekannter Anrufer uns mitgeteilt hat, dass Mr. Harrison Ford in größter Gefahr schwebt, wenn wir nicht eine Truppe auf die Beine stellen, die es schafft, 48 Stunden am Stück wach zu bleiben. Gelächter von Seiten des SWAT-Teams. Diese Aufgabe sollten wir locker über die Bühne bekommen. Ich war noch nicht fertig mit meiner Ausführung. Denn jetzt kommt das, von dem wir glauben, dass genau ihr, er zeigt mit dem Finger auf jedes einzelne Mitglied des SWAT-Teams, dem gewachsen ist. Und zwar dürfen sie in diesen 48 Stunden niemals unter 1,2 Promille sein. Das Team schaut sich gegenseitig geschockt und aufgeregt an. Die Mission startet, der Mann schaut auf seine goldene Rolex am linken Handgelenk, in genau 90 Minuten. Bis dahin sollten sie bereits die 1,2 Promille haben, ansonsten gilt die Mission als gescheitert, bevor sie angefangen hat. Männer, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, einen guten Durst und Standfestigkeit. Bitte finden Sie sich gesammelt und möglichst betrunken in 70 Minuten im Konferenzsaal 666 ein. Dort werden dann noch Messgeräte an Ihren Körper angebracht, die Ihren Promillegehalt ständig überprüfen werden. Die beiden Männer verlassen den Raum. Das SWAT-Team bis auf den Teamleiter auch. So bleiben also nur noch die Frau und der Teamleiter im Raum zurück. Dann wendet sich der Teamleiter an die Frau und sagt, Cornelia, wenn das Ganze hier vorbei ist, würde ich Sie gerne mal auf ein Abendessen mit anschließendem Frühstück einladen. Er zwinkert der Frau zu. Cornelia antwortet, oh Martin, was für ein unmoralisches Angebot, dem ich natürlich nur zusagen kann. Daraufhin Martin, dann verrat mir doch schon mal, wie du am liebsten dein Ei am Morgen magst. Cornelia antwortet, am liebsten befruchtet. Mit diesen Worten und einem Augenzwinkern dreht sich Cornelia auf dem Absatz um und verlässt den Raum. Jetzt sehen wir, wie das SWAT-Team 11B torkelnd und in einer Polonaise aufgereiht in den Konferenzraum 666 kommt. Die Stimmung ist ausgelassen. Der Konferenzraum 666 hat keine Fenster, sodass die Mission in zweierlei Hinsicht erschwert wird. Erstens können die Männer so nicht sehen, ob es Tag oder Nacht ist. Und zweitens kann nicht durchgelüftet werden. Man sieht, wie an die Männer eine kleine Apparatur angebracht wird, die den Alkoholpegel ständig misst. An der Wand ist ein Timer angebracht, der noch auf 48.00 steht. Außerdem 12 kleine Anzeigetafeln, die den jeweiligen Promillewert der Männer anzeigt. Dann betreten die beiden Männer und die Frau in den schwarzen Anzügen den Raum. Man hört im Reingehen, wie der eine Mann zu anderem sagt, hey Jerry, ich habe eben eine Statistik gelesen, die besagt, dass der Mitarbeiter Diebstahl nachgelassen hat. Und was soll ich sagen? Hab eben nachgeschaut, alle Mitarbeiter sind noch da. Dann wendet er sich an das SWAT-Team. SWAT-Einheit 11B. In genau 6 Minuten und 63 Sekunden ist es soweit. Also, jetzt sind es nur noch 6 Minuten und 21 Sekunden. 20 Sekunden. 19 Sekunden. Wie auch immer. Die Mission startet und ich hoffe, wir können auf jeden einzelnen von Ihnen zählen. Das Leben unseres Präsidenten, Mr. Harrison Ford, liegt nun in Ihren Händen. Viel Erfolg. Damit verlassen die drei den Raum. Aber nicht ohne, dass Cornelia und Martin noch einen erotischen Blick austauschen. Nun sehen wir, wie die 48 Stunden anfangen runterzuzählen. Auch werden einzelne Tafeln von den SWAT-Männern eingeblendet. Alle befinden sich im Moment in einem Bereich von 1,8 bis 2,0 Promille. Der Raum ist wie ein kleiner Partyraum ausgestattet. Es gibt eine kleine Theke mit einer Zapfanlage und Barhockern. An der Wand ist ein Regal befestigt mit etlichen Spirituosen. Liegestühle stehen verteilt im Raum und zwei Hängematten sind zu sehen. Martin, der Leiter des SWAT-Teams, meldet sich zu Wort.
Liebe Mitschreiter, an folgende Regeln sind dringlich zu denken. Erstens, werdet niemals, auch nur annähernd nüchtern. Zweitens, trinkt, aber ja nicht so viel, dass ihr kotzen müsst, denn das wäre echt ekelhaft. Und drittens, let's get the party started.
Die Truppe fängt an, völlig zu eskalieren. Aus der Stereoanlage, die sich im Raum befindet, ertönt Partymusik. Man sieht auf der Anzeigetafel, dass alle Mitglieder im grünen Promillebereich sind. Der Timer zeigt eine Zeit von 45:25 an. Ein Mitglied des SWAT-Teams torkelt gefährlich und kippt. Dann nicht, ohne ein Hurra wollen wir den Präsidenten zu grölen. Die anderen Teammitglieder registrieren das, schauen kurz auf die Promilleanzeige des Umgefallenen, 1,89 Promille, nicken sich zufrieden zu und lassen den Kameraden in Ruhe schlummern. Dann sehen wir das Weiße Haus. Die Kamera fliegt durch den Eingang, durch die Flure, die Treppe hoch in das Büro des Präsidenten. Am Schreibtisch sitzt der Präsident und kaut auf einem goldenen Kugelschreiber. Hinter ihm stehen vier Frauen in strengen, konservativen Anzügen. Wie ist die aktuelle Lage? Wissen wir, wie die aktuelle Situation ist? Werde ich nun endlich über die geheime Mission und ihren Nutzen aufgeklärt? Fragt der Präsident und dreht sich auf seinem Bürostuhl zu seinen vier Mitarbeitern um. Leider hat er etwas zu viel Schwung genommen und dreht sich anstatt eine halbe Runde ganze 5,5 Runden. Als er dann endlich zum Stehen kommt, schielen seine Augen in zwei verschiedene Richtungen. Außerdem muss er sich zurückhalten, um sich nicht zu übergeben. Gerade als sein Wohlbefinden sich zu stabilisieren scheint, kommt eine weiße Taube mit einem Palmzweig im Mund auf das Bürofenster gerast. Sie kann ihren Schwung nicht mehr stoppen und fliegt ungebremst gegen das Fenster und zerplatzt. Das war zu viel. Jetzt muss der Präsident sich auf seinem roten Teppich übergeben. Eine Mitarbeiterin schaut entsetzt auf das Erbrochene und schreit: Wer soll die Schweinerei denn jetzt wegmachen? Dann bekommt sie Tränen in die Augen. Ausgerechnet heute, wo wir doch gerade heute Morgen. Sie senkt den Kopf, das Bild blendet auf eine andere Szene. Unten am linken Bildschirmrand steht geschrieben: Gerade heute Morgen. Man sieht ein Friedhof und eine große Trauergemeinde in schwarzer Kleidung. Dann wird der Grabstein erfasst, auf dem steht: Lady Milford. Sie kehrt nie wieder. Dann befinden wir uns wieder im Büro des Präsidenten. Um das Missgeschick kümmern wir uns später, sagt eine andere Mitarbeiterin und schmeißt ein paar Duftbäume auf den Kotzfleck. Jetzt möchte ich Sie erstmal über den Stand der Dinge informieren, Mr. President Harrison Ford. Es wurde eine Bedrohung Ihres Lebens ausgesprochen von einem bisher unbekannten Anrufer. Es sei denn, eine SWAT-Einheit erfüllt 48 Stunden lang seine Bedingungen. Der Präsident schaut gelassen und sagt: Naja, das ist Daily Business. Jeden Tag trachtet mir jemand nach dem Leben. Ich meine, ich bin der mächtigste Mann der Welt. Wenn ich nicht schon ich wäre, wäre ich gerne ich. Alle schauen sich etwas ratlos an. So, nun aber zum spannenden Teil, meine Damen. Was sind das für Bedingungen, die das SWAT-Team 48 Stunden lang erfüllen muss? Nun ja, sagt die dritte und jüngste Dame im Raum. Die Männer sind 48 Stunden lang in einem fensterlosen Raum gesperrt. Dort gibt es zwar eine Toilette und alle lebensnotwendigen Dinge, aber keine der 12 Männer darf während des gesamten Zeitraums unter 1,2 Promille kommen. Ha, das klingt ganz so wie meine Zeit im Studium. Mein Gott, was war das noch für eine Zeit? Partys, Alkohol, leichte Mädchen. Ach ja, und damals fing ich schon mit Schmieren und Korruption an. eine Voraussetzung und Meilenstein, um Präsident und der mächtigste Mann der Welt zu werden. Eine der Frauen räuspert sich, da der Präsident erneut ansetzen will. Ach, ich schweife ab. Entschuldigung, meine Damen. Wie läuft die Mission bis jetzt? Alles in Ordnung? Oder brauchen die Jungs vielleicht einen 13. Mann? Er zeigt mit beiden Daumen auf sich und zwinkert den Frauen zu. Leicht genervt antwortet die Jüngste: Wir haben bereits 23 Stunden und 37 Minuten hinter uns gebracht. Und bis jetzt haben alle Männer durchgehalten. Sehr gut, das macht mich stolz, dass wir in unserem Land derart fähige Männer haben. God bless America. Mit diesem Satz blendet das Bild aus und wir befinden uns wieder im Raum des SWAT-Teams. Auf dem Timer wird eine Restzeit von 15 Stunden und 17 Minuten angezeigt. Ein Mann geht zum Teamleiter und sagt: Sir, wir brauchen dringend Essensnachschub. Martin antwortet: Ich weiß, Kamerad, ich habe bereits bei Herr Brötchen angerufen. Es war belegt. Und was ist mit dem DJ, den wir uns vor 2 Stunden gewünscht haben? Auch den habe ich kontaktiert. Ich rief an, er legte auf. Dann wendet sich Martin an sein gesamtes Team. Männer, die längste Zeit haben wir bereits hinter uns gelassen. Bis jetzt hatten wir noch zu keinem Zeitpunkt Alarmstufe Rot. Den Rest schaffen wir auch noch. Ich glaube an euch. Die Männer rufen: Prost! Und kippen ihr jeweiliges Getränk runter. Dann schreit einer in die Runde: Leute, ich fühle mich wie neugeboren, denn ich kann nicht mehr laufen. Wir sehen jetzt im Zeitraffer, wie der Timer runterläuft und die Männer mittlerweile krampfhaft versuchen, nicht unter die 1,2-Promille-Grenze zu rutschen. Dann, als auf dem Timer nur noch eine Zeit von 0 Stunden und 15 Minuten angezeigt wird, sehen wir das Bild wieder in normaler Zeit. Die Männer sind sichtlich am Ende. Da geht die Tür vom Raum auf und der Präsident betritt den Raum. Alle Augen richten sich auf ihn. Mr. President Ford, was machen Sie denn hier? Fragt Martin, der als erstes von allen seine Stimme wiederfindet. Ich wollte mir ein eigenes Bild von den standfestesten Männern Amerikas machen. Außerdem, meine Herren, haben Sie es bereits, der Präsident will auf seine Taschenuhr schauen, da fällt sie ihm zu Boden. Mist, meine Uhr ist runtergefallen. Dann heben Sie sie doch wieder auf, kommt von Martin. Geht nicht, sagt der Präsident. Ich habe doch kein Urheberrecht. Mist, rufen alle 12 Männer mit dem Präsidenten im Chor. Währenddessen ertönt ein Sirenensound aus dem Lautsprecher. Erschrocken drehen sich alle Männer in die Richtung, aus dem das Geräusch kommt. Es kommt von der Wand, wo der Timer und die Anzeigetafel der Männer angebracht ist. Jetzt sieht man den Ursprung des Geräusches. Der Timer steht auf 0 Stunden und 0 Minuten. Die Mission ist geschafft. Der Präsident ist in Sicherheit. Man sieht noch, wie der Präsident mit in das Partygeschehen eintaucht und sich völlig gehen lässt. Martin knutscht wild mit Cornelia rum. Dann wird das Bild immer kleiner, bis es ganz verschwindet und der Bildschirm schwarz ist. Dann kommt nochmal der Präsident ins Bild. Sein Kopf schmücken ein paar Luftschlangen und sein Anzug ist nicht mehr ganz intakt. In der linken Hand hält er eine große Flasche Champagner, aus der er einen kräftigen Schluck nimmt. Dann wendet er sich der Kamera zu und sagt: Und wieder einmal wurde mein Leben gerettet. Gott segne Amerika. Film Ende. Prost!
Alter. Alter, sag ganz ehrlich. Ich hab eine Frage, bevor ich was dazu sage. Ja? Ich würde gern wissen, wie viel Lack hast du vorher gesoffen?
Gar nichts.
Hast du irgendwie Wortwitze gegoogelt oder was war los mit dir? Du hast ja wirklich nichts ausgelassen. Wirklich.
Nix, aber auch gar nichts.
Es tut mir so leid.
Oh Gott, ey. Als das so anfing, ich dachte so, warum sind die jetzt bei den Amish? Das war meine. Und dann, oh, das war falsch. Ich dachte, okay, wann kommt der Punkt, wo es umschlägt? Aber irgendwie hat das alles dazu gepasst, dass es einfach so eine komplett dämliche Truppe war, die nichts geschissen bekommt, außer sich zu besaufen. Und ich habe einen Counter gemacht. 7-mal Harrison Ford.
7-mal reicht nicht. Auf gar keinen Fall. Da hast du garantiert ungefähr 20
verpasst. Ja, dann soll sag mal Steuerung F drücken und nachgucken.
Ich stimme, stimme dafür, das offizielle Harrison Ford Drinking Game einzuführen. Dass jedes Mal, wenn gesagt wird, Harrison Ford, wie man einen trinken muss. Der ist mindestens nach der Hälfte des Films spätestens so hackelig, dass er mitspielen könnte bei, der, bei der Aufgabe.
Aber Andy, ich sag, guck mal nach, wie oft hast du Harrison Ford geschrieben?
Was muss ich dafür machen?
Steuerung F.
Ja.
Und dann gibst du den Namen ein.
Ah. Harrison Ford. Bei mir steht 6 Ergebnisse.
Oh. Aber dann kommt auch noch Präsident Ford. Und
ja, aber es war ja gefragt nach Harrison Ford.
Ja, stimmt schon.
Siehst du, da war ich sogar noch ein bisschen gnädig. ja, ich habe irgendwann aufgehört, mir Notizen zu machen.
Aber ich möchte nur kurz sagen, dass ich den Film so gestaltet habe, weil ich, wie ganz am Anfang schon gesagt, mit diesen Pseudo-Action-Liebes-Komödien-Gedöns so gar nichts anfangen kann.
Nee, da hast du lieber und nackte Kanone oder so nochmal gemacht.
Ja, hey, nimm mir nicht meine Sachen weg.
Und der Film heißt übrigens Speed 2, wer nüchtern ist, verliert. Aber das konnte ich ja am Anfang nicht direkt spoilern.
Also ich fand das, am Anfang habe ich noch so gedacht, als dieses SWAT-Team da bei dieser Amish-Familie oder Hardcore-Christen oder so reinbringt, dass das halt so total krass wird, die gehen raus, falsches Haus, und dann öffnet er irgendwie den Keller nach unten mit so Computern und dann ist er voller Waffenlord oder so. Ja, nee, ging dann noch in eine ganz andere Richtung. soll denn Harrison Ford auch gespielt werden von Harrison Ford?
Natürlich! Oder
das wäre so witzig, wenn er von einem anderen gespielt werden würde.
Ja, das wäre doch
witzig. Chuck Norris oder so. Das ist
ein Name.
Es war so ein Doppelgänger Fixi vielleicht.
Hart. Ja, Fixie Hart und Double-Trouble.
Alter, ich hab gedacht, was ist denn da los? Was ist passiert
hier? Ey, aber ganz ehrlich, man muss einfach sagen, die Idee mit 48 Stunden dauerbesoffen sein, das war echt eine coole Idee.
Es könnte aber auch ein echt heftiger Horrorfilm sein, wenn du dir überlegst, dass du 12 Männer waren es, glaube ich, irgendwie einsperrst und die müssen 2 Tage durchbesoffen sein und dürfen nicht einschlafen. Also, da drehen
die dürfen ja schlafen, die dürfen nur nicht unter die Promillegrenze kommen.
Ja, okay. Aber selbst das wäre halt echt, da wirst du auch irgendwann total irre und dann könnte das auch so in eine Horrorfilm-Richtung gehen.
Nee, Moment, du hattest am Anfang gesagt, sie dürfen nicht schlafen, sie müssen wach bleiben.
Achso, ja, sorry.
Ich glaube, das ist ja mittlerweile sorry. Dann, einer ist auch eingeschlafen, also von daher. Ja. Das ist bei dem Film dann auch nicht mehr schlimm.
Egal. Hauptsache das Leben wurde gerettet.
Ich habe tatsächlich auch aufgeschrieben, Manuel stirbt 100 Tode. Es wäre das erste Mal, wo ich gerne eine Kamera, also wo ich das gerne gefilmt hätte, weil das war super, wie uns beiden, glaube ich, zuzugucken, weil wir saßen die ganze Zeit da. Oh, nee.
Ich konnte gar nicht hingucken.
Ja, du musstest selber die ganze Zeit lachen.
Vor allem fing an mit, sie haben Angst vor dem Kater. Da dachte ich, oh Gott, wenn das nicht so weitergeht, bitte nicht. Und dann am Ende mit dem Urheber, ich morgen nichts hab hier.
Ja, so sie kehrt nie wieder, ne?
Aber mein Lieblings ist der mit dem Ei.
Ja, am liebsten Fruchtritz. Natürlich. Das wäre selbst für den Porno zu schlecht.
Großartig.
Ich hab noch aufgeschrieben, es könnte echt so ein Zuckerfilm sein, also hier so ein Airplane, also hier die verrückte Reise in dem völlig wahnsinnigen Flugzeug oder Nackte Kanone 4000 oder was auch immer. Was du noch gesagt hast, war, dass Harrison Ford irgendwie seine College-Tage vermisst hat oder seine Universitätstage. An der Uni war er nie, aber jetzt kommt wieder der Film dort. Er war am College und hat 3 Tage vor seinem Abschluss hat einen Verweis bekommen und hat 3 Tage vor seinem Abschluss dann das College abgebrochen.
Harrison Ford war auch nie Präsident.
Doch. Guter Punkt.
Doch.
Guter
Film, Punkt. Ja. In Air Force, nein, war er. In Air Force One.
Ja, genau.
Da aber hat er den Präsident gespielt.
Natürlich, ja, deswegen habe ich ihn ja auch als Präsidenten in diesem Film genommen. Aber tatsächlich.
Ich meine, wenn wir.
habe ich die genackte Kanone war meine, ich wollte so diesen Stil, irgendwie diesen Slapstick und diese flachen Witze einfach, also stehe ich drauf, finde ich geil.
Ja, ich habe, wie hieß der Schauspieler nochmal von Nackte Kanone, diesen
Leslie Frank? Nielsen.
Leslie Nielsen.
Genau, so. Ich habe den aber Frank auch Graben. Da ständig irgendwie im Kopf gesehen, auch wenn er ja. nicht so wirklich, das hat man einfach ja. gemerkt.
Und der hat den Präsident gespielt in Scary Movie 3.
Ja, genau. Den hatte ich auch die ganze Zeit als Präsident im Kopf, obwohl ich Harrison Ford gesagt habe. Aber in meinem Kopf war es auch Leslie Nielsen.
Ja, ist halt nur leider nicht mehr möglich, weil er tot ist, ne? Ja. Ah, so. Also das war überraschend.
Auf jeden Fall. Weißt du, das kannst du nicht machen, ne? Wir geben hier einen ernsthaften Actionfilm, ja, der spannungsgeladen sein soll. Und sie macht ein Trinkspiel daraus.
Ey, wir haben doch gesagt, wir müssen uns nicht ans Genre halten.
Nee, das ist richtig.
Ey, das sagten wir jetzt, nachdem ich schon Dirty Dancing schreiben musste.
Ja. Du hast immer wieder gefragt, ob du einen Horrorfilm draus machen kannst. Ich habe gesagt, grundsätzlich, wenn man es erkennt als Dirty Dancing-Film, klar.
Okay, notiert. Alles ins Lächerliche ziehen.
Ob du damit gewinnst, ist dann wieder
das anders. Werde ich.
Ob du den großartigen Wortwitz von Sapp irgendwie aufgreifen kannst, das ist fast schon nicht mehr möglich. Noch mehr Wortwitz reinzubringen, geht gar nicht mehr.
Denk an die Züge und das Entgleisen, ne?
Ja, mit deinen entgleisten Zügen, ey. Vor allem, wenn man bedenkt, dass du diesen Wortwitz erfunden hast, nachdem wir die Folge zu Eschede gemacht haben. Aber gut.
Ich hatte ihn schon vorher, aber erst nachher hatte ich die Gelegenheit, ihn wirklich umzusetzen.
Okay, ihr könnt wie immer abstimmen, wer es besser gemacht hat, Sapp oder ich. ich bin sehr gespannt. Also diesmal wirklich noch mehr als sonst.
Ich kann nicht aufhören zu lachen.
Es wird gleich interessant, weil nächste Woche, in zwei Wochen gibt es ja dann die nächste Folge, da kommen wir gleich zu. Erstmal natürlich noch der offizielle Aufruf, folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und kommt in unser Discord und quatscht mit uns. Ihr seht, es kann lustig werden. Vor allem, wenn Sapp da ist.
Ja, und vergesst auf jeden Fall nicht, auf der Homepage für uns abzustimmen.
Das wollte ich gerade noch sagen.
Genau, ja gut, dann überlasse ich es dir, Mats. Es tut mir leid.
Ja, nee, ist doch okay. Du hast ja recht, ich hätte es vorher sagen müssen. Aber ja, ihr könnt natürlich auf unserer Homepage unumgeschrieben.de, die Manuel wunderschön überarbeitet hat. Mhm. Vielen Dank dafür nochmal.
Muss Rechnung man ja kommt.
Auch mal aussprechen. Rechnung kommt, alles klar. Wird nicht bezahlt, ich gehe in Insolvenz. Pah, stehst du da. Ja,
klasse.
Wir haben gesagt, wir machen es jetzt anders in Runde 2. Ihr könnt wirklich abstimmen bis zum Ende, quasi bis wir die Auswertung machen. Das heißt, ihr habt Zeit bis zum Ende der Auswertung der jetzigen 6 Folgen. Das heißt, bis Folge 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bis 2 Wochen nach Folge 13 könnt ihr abstimmen für diesen Film hier. Und uns natürlich eure Meinung auch mitteilen. Da sind wir ja sehr gespannt drauf. Und in Folge 14 werten wir das Ganze dann aus. Ja, und jetzt darf... wer hat den Film ausgesucht, der in 2 Wochen kommt?
Moa.
Ja, dann darf Sam nochmal erzählen, was da kommt.
Genau, und zwar schreiben wir einen zweiten Teil zum Experiment.
Genau so ist es. Da dürft ihr gespannt drauf sein. Folgt uns auch bei Apple und schreibt da Reviews. Und was müsst ihr noch machen? Folgt uns überall. Überall, wo ihr uns findet.
Außer
uns
in einfach. Unserem privaten Wohnraum. Da bitte nicht.
Bei Sapp nicht, bei mir gerne schon. Ich habe 3 Hunde, kein Problem.
Sorry.
Und wollt ihr noch was loswerden?
Nee, ich muss das erst noch verdauen, was heute passiert ist.
Ich auch. Alles klar, dann bis dahin.
Mach's gut.
Haut rein.
All the Turkish bath lost 300 pounds. I understand. And Dorothy Dalton, a Spanish queen, why she shook a wicked tambourine, dancing at that moving picture. Oh,